Werbung.
Wartet ihr gerade auf einen Psychotherapieplatz? Dann seid ihr damit nicht allein. Die Wartelisten werden immer länger. Wusstet ihr, dass es kostenfreie psychologische Soforthilfe für zu Hause gibt? Bei Hello Better bekommt ihr Online-Therapieprogramme auf Rezept, die eure Krankenkasse zu 100% bezahlt. Zum Beispiel bei Burnout, Panikattacken oder Schlafstörungen. Das Therapieprogramm durchlauft ihr voll flexibel in der App, werdet aber von ausgebildeten PsychologInnen in einer Chatfunktion begleitet. Übrigens wurde die Wirksamkeit in 30 klinischen Studien belegt. Holt euch kostenfreie Hilfe ohne Wartezeit unter hellobetter.de oder ladet euch direkt die App herunter. Alle weiteren Infos findet ihr in der Beschreibung. Wir möchten uns an dieser Stelle für unseren Werbepartner dieser Folge bedanken. Hello Better.
Stell dir vor, du hast den Nachmittag frei und bummelst durch die Stadt. Bisschen Shopping, bisschen Leute gucken, vielleicht nachher ein Eis. Und dann siehst du sie plötzlich. Deine alte Freundin. Seit 20 Jahren habt ihr nichts voneinander gehört. Kann sie das wirklich sein? Im nächsten Moment fallt ihr euch um den Hals und keine 10 Minuten später sitzt ihr in einem Café, vor euch Kaffee und Kuchen und versucht atemlos die letzten 20 Jahre zusammenzufassen. Familie, Arbeit, neue Freunde. Sie gibt dir einen Schnelldurchlauf. Ja, und dann sind wir vor 2 Jahren wieder hierher zurückgezogen, sagt sie. Und dann, das glaubst du nicht, haben sie bei mir doch tatsächlich vor einem halben Jahr Hansen-Krankheit diagnostiziert. Sie lächelt schief und du fragst, Hansen-Krankheit? Ja, sie scheint zu zögern. Also, die meisten nennen es immer noch Lepra. Schmeckt das Stück Kuchen in deinem Mund noch? Denkst du mit einem Anflug von Panik an den Moment, als ihr euch um den Hals gefallen seid? Was für Bilder hast du plötzlich im Kopf? Es ist äußerst unwahrscheinlich, in diese Situation zu kommen. Ganz konkret, es ist mehr als 100-mal wahrscheinlicher, dass sie dir erzählt, und dann bin ich ja vor einem halben Jahr Lottomillionärin geworden. In den letzten Jahrzehnten wurde in Deutschland im Durchschnitt 1 neuer Fall von Hansen-Krankheit, von Lepra, diagnostiziert. Und es ist wohl auch eher unwahrscheinlich, dass die Betroffenen so frei heraus bei Kaffee und Kuchen von ihrer Erkrankung reden, schon aus Angst vor der Reaktion. Wir erzählen in dieser Folge, warum die Krankheit, zumindest hier in Deutschland, so extrem selten geworden ist und warum man sich keine Sorgen machen muss, wenn man doch einmal jemandem begegnet, der sozusagen 100-mal mehr Pech hatte, als man für einen Millionengewinn Glück braucht.
Siegel der Medizin. Ein Podcast von Gesundheit hören. Das Audioangebot der Apothekenumschau.
Mein Name ist Andrea Sawatzki und ich begrüße euch ganz herzlich zu einer neuen Folge von Siege der Medizin. Wir erzählen diesmal von einer Krankheit, die wie kaum eine andere gefürchtet war und bis heute von Mythen umrankt ist. Wie immer haben wir fachkundige Unterstützung und bleiben so dicht wie möglich bei den Fakten. Was in diesem Fall bedeutet, wir müssen eine ganze Reihe von ebensolchen Mythen aufdecken. Wenn wir das Wort Lepra hören, haben die meisten von uns sicher sofort eine ganze Reihe von Bildern im Kopf. Und zwar keine schönen Bilder. Und vielleicht auch ein paar falsche Bilder. Zu kaum einer Krankheit existieren so viele Vorurteile, Stigmata, Legenden, Klischees und, ja, auch dumme Witze. Man kann darum der Meinung sein, dass man dieses Wort gar nicht mehr benutzen und die Krankheit nur noch mit ihrem neueren Namen Morbus Hansen, also Hansen-Krankheit, nennen sollte. Ich denke, für unsere Zwecke ist es besser, beim L-Wort zu bleiben und stattdessen die Vorurteile und Klischees und Ängste auseinanderzunehmen, die bis heute mit der Krankheit verbunden sind. Carville, Louisiana, gut 16 Kilometer südlich von Baton Rouge, Frühjahr 2001. Nein, junger Mann, bitte fragen Sie nicht weiter. Schreiben Sie Betty Martin. So heiße ich seit 73 Jahren und mehr muss niemand wissen. Der junge Mann lächelt und nickt. Ted Irvine geht selbst schon auf die 50 zu. Er ist Reporter beim Louisiana Frontiers Weekly. Die Frau, die sich Betty Martin nennt, ist 82 Jahre alt. Sie sitzt in einem Rollstuhl, ein altmodisches Ding, das fast so fragil wie sie selbst wirkt. Eine Krankenschwester schiebt sie durch den weitläufigen Park des Carville Historic District. Die Frau, die sich Betty Martin nennt, hat sich nie an diesen Namen gewöhnt. Für sie bleibt es das U.S. Marine Hospital No. 66 und Nationales Lepraheim der Vereinigten Staaten. Historic District, das klingt nach einem Museum. Und was wäre sie dann? Ein Ausstellungsstück? Irvine probiert es noch einmal. Denken Sie nicht, dass es Zeit wäre, Ihren richtigen Namen zu sagen? Sie sind eine Heldin und die Zeiten haben sich geändert. Ach ja, ja, haben Sie das? Haben Sie mir die Hand geschüttelt bei der Begrüßung? Würden Sie einen Apfel essen, den ich Ihnen gebe? Natürlich würde ich den Apfel, also nachdem ich ihn abgewaschen habe, das mache ich immer so. Die Krankenschwester lacht höhnisch auf. Betty winkt nur ab. Ach, machen Sie sich mal keine Sorgen, Mr. I forgot your name. Irvine, sagt Irvine. Ja, ja. Jedenfalls, ich nehm's keinem mehr übel. Ich kenne das. Und da draußen gibt es immer noch genug Leute, die denken, mit Lepra siehst du aus wie ein Sumpfmonster aus dem Bayou. Und dass uns dauernd Finger abfallen. Und was weiß ich noch alles. Sie kichert und hebt eine Hand. Alle noch dran. Sie können nachzählen. Aber Miss Martin, das ist doch heutzutage. Sie lässt ihn nicht ausreden. Schafft sie weg, bevor sie die ganze Stadt ansteckt. Das hat der Arzt damals nach meiner Diagnose gesagt. Schafft sie weg. Können Sie sich vorstellen, was es für meine Eltern und meine Geschwister bedeutet hätte, wenn herausgekommen wäre, dass ihre Tochter Lepra hat? Sie waren hoch angesehen in der besseren Gesellschaft von New Orleans. Was glauben Sie? Zu wie vielen Bällen und Dinerpartys hätte man sie noch eingeladen? Das Trio läuft, schiebt und rollt am National Hansen's Disease Museum vorbei bis zur Point Claire Road, die direkt am Mississippi entlang führt. Damals, das ist Ende 1927, Betty Martin heißt noch nicht Betty Martin. Sie ist eine 19-jährige Debütantin, verlobt mit einem schmucken Medizinstudenten. Weihnachten steht vor der Tür und die ganze Welt steht ihr offen. Der blassrosa Fleck an ihrem Oberschenkel macht ihr keine großen Sorgen. Der Arzt hat eine Gewebeprobe ins Labor geschickt. Nur ein paar Tests, hat er gesagt. Kurz nach Weihnachten 1927 bekommt sie die Diagnose und ihre Welt bricht zusammen. Schafft sie weg, sagt der Arzt, und man schafft sie weg. Wir werden Betty Martin bald wieder begegnen, aber erstmal müssen wir ein paar Sachen klären und ein ganzes Stück weiter in der Vergangenheit zurückreisen. Natürlich wie immer mit sachkundiger Begleitung.
Mein Name ist Saskia Kreibich. Ich arbeite bei der DRHW, Deutsche Lepra- und Tuberkulosehilfe, und engagiere mich hier eben ganz stark im Bereich der Lepra, aber auch der vernachlässigten Truppenerkrankung. Und mein Hintergrund ist, ich bin promovierte Infektionsbiologin und habe dann noch einen Master in internationaler Gesundheit am Schweizer Tropeninstitut absolviert.
Moment mal, DAHW? Für Deutsche Lepra- und Tuberkulosehilfe? Müsste die Abkürzung nicht irgendwas mit L und T sein? Also für Lepra und Tuberkulose? Damit sind wir schon bei einem anderen sehr bekannten Wort für Lepra, beziehungsweise Morbus Hansen. Der Verein wurde 1957 als Deutsches Aussätzigenhilfswerk, DAHW, gegründet. 2003 wurde er in Deutsche Lepra- und Tuberkulosehilfe umbenannt, um das stigmatisierende Wort aussätzig zu vermeiden und um dem erweiterten Fokus Rechnung zu tragen. Die alte, gut eingeführte Abkürzung wurde aber beibehalten. Da wir uns hier mit der Geschichte der Krankheit und ihrer Heilung beschäftigen, werden wir trotzdem, wo es für den Kontext sinnvoll ist, von Aussätzigen sprechen. Das Wort kennt man natürlich aus deutschsprachigen Bibelübersetzungen. Im hebräischen Original des Alten Testaments ist dagegen von Zarat die Rede. Zarat beschreibt eine Hautkrankheit. Es ist sozusagen eine Art Diagnose. Das deutsche Wort aussätzig beschreibt dagegen den sozialen Status der Kranken. Sie wurden verstoßen, ausgesetzt. Die Krankheit ist natürlich viel älter als die Bibel. Ihre Spuren ließen sich in 6000 Jahre alten Skeletten nachweisen. Erste schriftliche Hinweise stammen aus Indien und sind gut 3500 Jahre alt. Von Indien gelangte sie vermutlich im letzten Jahrtausend vor Christus in den Mittelmeerraum und dort schließlich ins Alte Testament, wo sie dutzende Male erwähnt wird. Noch später, im Neuen Testament, das im damaligen Griechisch verfasst wurde, wird der Begriff Lepra verwendet. Eine Ableitung von Lepis, Schuppe. Lepra bedeutet sinngemäß so viel wie schuppige Hautkrankheit. Schauen wir uns doch mal aus heutiger Sicht die Symptome an.
Grundsätzlich ist Lepra eine Erkrankung, die die Haut als auch die peripheren Nervenbahnen betrifft. Und sie kennzeichnet sich körperlich zunächst einmal eigentlich immer durch sogenannte Hautläsionen, die sich vor allen Dingen an den Extremitäten des Körpers bemerkbar machen, weil das Bakterium sozusagen eine Affinität für eher kältere Körperbereiche hat. Also da kann es einfach besser wachsen. Und dort findet man diese Hautläsionen, die sich typischerweise auch immer dadurch kennzeichnen, dass sie in der Regel mit Sensibilitätsstörungen einhergehen.
Läsionen sind sichtbare, krankhafte Veränderungen der Haut. Meist sind es Flecken. Bei Menschen mit dunkler Haut sind sie heller als die Umgebung, bei Hellhäutigen meist rötlich. Das passt gut zu Symptombeschreibungen in der Bibel, wo ebenfalls von hellen Flecken auf der Haut die Rede ist. Natürlich kann man die entsprechenden Bibelverse nicht 1:1 als medizinische Diagnose lesen. Auch andere Hautkrankheiten wie Schuppenflechte, Krätze und Ekzeme werden damals vermutlich als Zarat, Aussatz oder Lepra bezeichnet. Sogar Kleidung und Häuser können davon befallen sein. Vermutlich sind hierbei Schimmelflecken und Ähnliches gemeint. Die Hautveränderungen sind meist die ersten sichtbaren Merkmale der Krankheit. Anfangs betreffen sie vor allem Hände und Füße und sie sind vollkommen schmerzlos. Stichwort Sensibilitätsstörungen. Was nach einer guten Nachricht für die Betroffenen klingt, ist einer der tückischsten Aspekte der Krankheit.
Die betroffenen Personen spüren im Bereich der Hautläsion eben nichts mehr. Und das ist auch ein Problem, weil dort dann eben sehr, sehr viele Verletzungen und Wunden auftreten können, die die Personen gar nicht bemerken und die dann auch zu schwerwiegenden Sekundärinfektionen etc. führen können.
Ein verbreiteter Mythos lautet, Leprakranken würden Finger, Zehen, ganze Gliedmaßen abfallen. Wenn das passiert, ist es meist die Folge solcher Sekundärinfektionen, die früher nicht oder nur durch Amputation behandelt werden konnten. Bei einem schweren Verlauf der Krankheit vermehren sich die Erreger ungebremst, zerstören Nervenbahnen, es kommt zum Muskelschwund und einer Rückbildung von Gliedmaßen. Die Hände verkrümmen sich zu sogenannten Klauenhänden. Die Haut, auch die Gesichtshaut, verdickt sich und ist von knotigen Wucherungen überzogen. Manchmal wird der Nasenknorpel durch die Krankheit zerstört. Die Betroffenen bekommen ein sogenanntes Löwengesicht und erblinden häufig. Man spricht hier oft vom Endstadium der Krankheit. Aber das ist eigentlich falsch. Lepra ist in der Regel nicht tödlich. Sie führt zu schrecklichen Behinderungen und Entstellungen. Doch was die Opfer tötet, sind meist die eben beschriebenen Sekundärinfektionen oder andere Krankheiten, für die der geschwächte Körper anfällig wird. Das Alte Testament liefert an vielen Stellen erstaunlich genaue und klare Anweisungen, wie mit Leprakranken umzugehen ist. Im Buch Levitikus verkündet der damals wohl noch nicht ganz so liebe Gott seinem Propheten Mose: Der Aussätzige soll eingerissene Kleider tragen und das Kopfhaar ungekämmt lassen und ausrufen: Unrein, unrein! Er soll abgesondert wohnen, außerhalb des Lagers soll er sich aufhalten. Die Krankheit wird als Folge eines sündigen Lebens dargestellt und an mehreren Stellen sogar von Gott höchstpersönlich als Strafe verhängt, zum Beispiel als die Prophetin Miriam schlecht über ihren Kollegen und Bruder Moses redet. Und der Zorn des Herrn entbrannte gegen sie, und er wandte sich weg. Und siehe, da war Miriam aussätzig wie Schnee.
Lepra ist irgendwie tief verwurzelt mit Stigmatisierung und Ausgrenzung. Und das liegt sicherlich daran, dass diese Erkrankung irgendwie auch sehr stark eben mit ja, Vorurteilen behaftet war und dass eben die Betroffenen schon ganz früh in der Geschichte auch immer isoliert wurden und eben auch als Aussatz bezeichnet wurden. Das hatte auf jeden Fall auch religiöse Motive, aber natürlich auch medizinische Aspekte. Also man konnte sich nicht anders vor der Erkrankung schützen.
In der Vergangenheit war das Aussetzen, Isolieren oder Verstoßen von Kranken eine zwar grausame, aber auch effektive, ja, eigentlich die einzige wirksame Maßnahme, um die weitere Ausbreitung einer Seuche zu verhindern. Ausgerechnet beim Aussatz, also bei Lepra, trifft das aber gar nicht unbedingt zu. Noch so ein Mythos: Lepra ist hoch ansteckend. Wer einen Kranken berührt, dem droht dasselbe Schicksal.
Also wenn Sie einmaligen Kontakt mit einer Lepra-Patientin oder Patientin hatten, dann ist die Wahrscheinlichkeit unglaublich gering. Weil insgesamt ist das Lepra-Bakterium gar nicht besonders infektiös. Man sollte sich schon über mehrere Monate, mehrere Tage die Woche mit dieser Person aufhalten, damit eine Ansteckung überhaupt stattfindet. Dementsprechend ist das Risiko oder die Angst eben gar nicht so sehr berechtigt, dass man sich bei einem einmaligen Kontakt da so fürchtet vor diesen Lepra-Patienten oder sich gar nicht traut, die Menschen zu berühren.
Viele Menschen besitzen sogar eine natürliche Immunität gegen Lepra. Dass sich die Krankheit überhaupt halten und weiterverbreiten kann, liegt an der langen Inkubationszeit von durchschnittlich 3 bis 10 Jahren, in denen die Infizierten teilweise schon den Erreger weitergeben können. Zurück zu unserer kleinen Bibelstunde. Ein junger Mann namens Jesus bringt frischen Wind in die ganze Angelegenheit. Zum einen heilt er die Aussätzigen natürlich und wendet dabei, den Quellen zufolge, ein äußerst schnelles, gründliches und nebenwirkungsfreies Verfahren an, das leider aber nur ihm und seinen 12 Jüngern zur Verfügung steht. Und es jammerte ihn, und er streckte seine Hand aus, rührte ihn an und sprach zu ihm: Sei rein. Und alsbald wich der Aussatz von ihm und er wurde rein. Was viel revolutionärer ist und über die Jahrhunderte wirkmächtig bleiben wird, ist, dass er die Aussätzigen nicht als aussätzig behandelt, sondern als leidende Mitmenschen. Er reicht ihnen buchstäblich die Hand. Zwar nimmt er die alten Gebote nicht direkt zurück, aber er lebt einen anderen, menschlicheren Umgang vor. Und dann ist da noch das Gleichnis vom armen Lazarus und dem reichen Mann. Es wird im Mittelalter in Europa eine große Rolle spielen, aber erst einmal muss die Lepra nach Europa kommen. Darum heben wir es uns noch ein bisschen auf. Möglicherweise sind es römische Legionäre, die die Krankheit erstmals hierher tragen. Eine wichtige Rolle könnte auch der Pelzhandel gespielt haben. Eichhörnchen können als Wirt für den Erreger der Krankheit fungieren und Eichhörnchenfelle sind eine begehrte Ware. Da Lepra aber nicht so ansteckend ist wie andere Krankheiten und die Menschen zu dieser Zeit noch nicht so eng aufeinander hocken wie in späteren Perioden, bleiben die Auswirkungen in der Spätantike und im frühen Mittelalter örtlich begrenzt. Im Hochmittelalter aber explodieren plötzlich die Fallzahlen in Europa. Die Hauptursache dafür sind vermutlich die Kreuzzüge. Hunderttausende Menschen gelangen mit ihnen in den Nahen Osten, wo die Krankheit seit Jahrhunderten endemisch, also dauerhaft, in der Bevölkerung verbreitet ist. Obwohl Historiker davon ausgehen, dass nicht einmal die Hälfte, möglicherweise nur ein Viertel, der Kreuzritter und ihrer Begleittruppen überlebt, tragen sie die Krankheit nach ihrer Rückkehr in ihre Heimatländer in ganz Europa. Mittelalter und Lepra. Na, da haben sich ja zwei gefunden. Die perfekten Zutaten für richtig finstere Geschichten. Und die werden ja auch oft genug erzählt. Aber auch im Mittelalter schien die Sonne. Es wurde gelebt und geliebt und gelacht. Wir sprechen von gut 1000 Jahren und einem ganzen Kontinent. Da ist viel Platz für Schwarz und Weiß und alles dazwischen. Auch was den Umgang mit der Lepra angeht. Die Krankheit bleibt selbst in der Hochphase ihrer Ausbreitung relativ selten, wenn man sie etwa mit den Verheerungen vergleicht, die die Pest anrichtet. Und doch beschäftigt sie die Menschen über alle Maßen. Davon zeugen sehr viele Vorschriften und Gesetze, sowohl im kirchlichen wie auch im weltlichen Recht, die das Aussonderungsgebot des Alten Testaments festschreiben. Manche dieser Vorschriften erscheinen uns außergewöhnlich grausam. Aber oft geraten uns da historische Fakten, Einzelfälle, Übertreibungen und pure Mythen durcheinander. Eine dieser Mythen: Leprakranke werden im Mittelalter zu lebenden Toten erklärt. Ihnen wird eine Totenmesse ausgerichtet. Anschließend müssen sie in ihr eigenes Grab steigen und werden lebendig begraben. Passt gut zum Bild vom finsteren Mittelalter und ist nicht komplett falsch. Schon in einem Gesetzestext aus dem Jahr 643 im heutigen Italien, dem Edictum Rotari, wird festgelegt, ich zitiere: Wenn jemand aussätzig geworden ist und er aus seinem Haus verstoßen wurde, soll es ihm nicht erlaubt sein, seine Güter zu veräußern. Denn an demselben Tag, an dem er aus seinem Haus vertrieben wird, gilt er als tot. Doch solange er noch lebt, soll er von den Gütern, die er zurückgelassen hat, als Unterhalt entlohnt und ernährt werden. Zitat Ende. Einerseits gilt als tot, andererseits solange er noch lebt? Im Mittelalter wird oft zwischen zwei Toden unterschieden. Dem Tod, wie wir ihn verstehen, und dem zivilen oder sozialen Tod, mors civilis. Der betrifft neben Leprakranken auch andere aus der Gemeinschaft Ausgestoßene. Und sogar Nonnen und Mönche, die die weltliche Gemeinschaft mehr oder weniger freiwillig verlassen haben. Es handelt sich um einen juristischen Status. In diesem Sinne, ja, Leprakranke wurden zu lebenden Toten erklärt, aber das hat nichts mit unserem Bild von The Living oder The Walking Dead zu tun. Das Gesetz verlangt eindeutig, sie sollen aus den Gütern, die sie zurückgelassen haben, entlohnt und ernährt werden. Sie werden isoliert, verlieren Eigentum und Freiheit, aber man kümmert sich. Was die Totenmessen angeht, auch die gibt es, hin und wieder. Besonders drastisch verfährt man in manchen Gebieten Frankreichs im 16. Jahrhundert. Die Kranken müssen ein Totengewand tragen oder werden mit schwarzen Leichentüchern behängt. Nach der Messe müssen sie in ein frisch ausgehobenes Grab steigen und werden vom Priester mit 3 Schaufeln Erde beworfen. Anschließend durften sie allerdings wieder herauskommen und ihr Leben als Ausgesetzte, als Lebende, nur juristisch Tote fortsetzen. Ein anderes weit verbreitetes Bild: die Lepraglöckchen. Leprakranke müssen spezielle Gewänder tragen und mit einer kleinen Glocke oder einer Klapper die Gesunden vor sich warnen und vertreiben. Es gibt aber auch andere Deutungen. Die Historikerin Carol Rawcliffe, die in den letzten Jahren intensiv zur Geschichte der Lepra geforscht und zahlreiche Mythen aufs Korn genommen hat, vermutet, dass das Glöckchen die genau entgegengesetzte Funktion hat. Schließlich betteln die Kranken um Almosen. Vielleicht soll das Glöckchen ja die Leute anlocken. Oder, wie es der Journalist Oliver Basciano, Autor des Bestsellers Outcast, A History of Leprosy, Humanity and the Modern World, formuliert: das Äquivalent eines Eiswagens, der Musik abspielt, um Kunden anzulocken. Grundsätzlich erscheint das schon plausibel. Vermutlich stimmt schlicht und einfach beides und die Klingel bedeutet: kommt her und helft mir, aber kommt mir nicht allzu nah. Und dann sind da noch die Leprosorien. Während viele an Lepraerkrankte in Hütten am Rand des Dorfes leben oder bettelnd durch die Lande ziehen, werden andere in diese Leprahäuser aufgenommen. Im Hoch- und Spätmittelalter gibt es in Europa Hunderte, möglicherweise Tausende davon. Man darf sie sich nicht als grausige mittelalterliche Verliese vorstellen. Sie erinnern oft eher an Klöster, inklusive klosterähnlicher Vorschriften. In den Regeln eines Lübecker Leprosoriums heißt es: es ist die Pflicht der Aussätzigen, dass alle gemeinsam im Stehen nach dem Essen 5 Paternoster und 5 Ave Maria sprechen. Wer dieses vernachlässigt, dem wird zur folgenden Mahlzeit kein Essen gegeben. Was zumindest schon mal heißt, es gibt Essen. Eine andere Regel geht so: wenn ein Bruder und eine Schwester beim Koitus ertappt werden, dann werden diese für 1 Jahr aus dem Spital verwiesen. Leprosorien sind eben keine Verliese. Wer sich nicht benimmt, wird rausgeschmissen.
Kleine Unterbrechung. Ich bin Kari Kungel, ich bin aus dem Team von Gesundheit Hören. Wir sind das Audioangebot der Apothekenumschau und ich habe für alle, die gerne Siege der Medizin hören, eine gute Nachricht. Und zwar haben wir an etwas Neuem gearbeitet, sozusagen die Siege der Medizin zum Lesen. Unser neues Magazin heißt Medicus, Meilensteine der Medizingeschichte. Und das ist für alle, die mehr wissen wollen zur Medizingeschichte und noch ein bisschen tiefer einsteigen wollen. Darin geht es zum Beispiel um kuriose Mittelalterarzneien wie Drachenblut, super crazy. Es geht um übersehene Forscherinnen und auch um die Frage, woran der Pharao mit der goldenen Maske eigentlich gestorben ist. Medicus, Meilensteine der Medizingeschichte, das gibt's ab jetzt am Kiosk. Ich wünsche euch viel Spaß beim Schmökern, aber jetzt erstmal gutes Weiterhören.
Im Mittelalter gilt die Lepra noch immer als Strafe Gottes für begangene Sünden. Gleichzeitig gelten die Betroffenen aber auch als eine Art Heilige auf Abruf, als Auserwählte. Manchmal wurden sie gar in die Nähe von Christus selbst gerückt. Und das liegt nicht zuletzt am Gleichnis vom armen Lazarus und dem reichen Mann. Es war aber ein reicher Mann, der lebte alle Tage herrlich und in Freuden. Ein Armer aber mit Namen Lazarus lag vor seiner Tür, der war voll von Geschwüren und begehrte, sich zu sättigen von dem, was von des reichen Tisch fiel. Doch kamen die Hunde und leckten an seinen Geschwüren. Es geschah aber, der Arme starb und erhielt das Premium-Paket mit VIP-Shuttle und Close Proximity Onboarding oder, wie es bei Lukas Kapitel 16, Vers 22 heißt, er wurde getragen von den Engeln in Abrahams Schoß. Auch der Reiche stirbt und findet sich in der Hölle wieder. Umgehend löst er ein Beschwerdeticket, unerträgliche Qualen, keine Klimaanlage und so weiter und so fort. Und ob man nicht Lazarus vorbeischicken könne, damit er die Spitze seines Fingers in Wasser tauche und kühle meine Zunge, denn ich leide Pein in dieser Flamme. Abraham, Chief Customer Relations Officer und Head of Client Experiences, muss die Anfrage höflich, aber bestimmt ablehnen. Gedenke, Kind, dass du dein Gutes empfangen hast in deinem Leben. Lazarus dagegen hat Böses empfangen. Nun wird er hier getröstet, du aber wirst geröstet. Okay, wir haben uns nicht hundertprozentig an den Wortlaut der Lutherbibel gehalten, sondern uns an einer vorsichtigen Neuübersetzung versucht, aber grundsätzlich stimmt die Geschichte. Dieses Gleichnis vom armen Lazarus und dem reichen Mann wirft bis heute viele interessante theologische Fragen auf. Die aus praktischer Sicht wichtigste Frage ist aber, ob der reiche Mann für seine Mitleidlosigkeit gegenüber dem armen Lazarus bestraft wird oder ob Reichtum und ein glückliches Leben auf Erden grundsätzlich für das Himmelreich disqualifizieren. Muss man also entweder im Diesseits oder im Jenseits durch die Hölle gehen? Und was bedeutet das eigentlich für Leute, deren irdisches Dasein so lala ist? Kommen Sie in ein So-Lala-Paradies? Überlassen wir das der Theologie. Im Gleichnis wird übrigens nie von Lepra oder Aussatz gesprochen. Lazarus' Geschwüre könnten alle möglichen Ursachen haben. Dennoch wird man im Mittelalter sein Leiden weitgehend mit der Lepra gleichsetzen. Wie schon erwähnt, ist diese Geschichte extrem wirkmächtig und sie bringt zahlreiche wohlhabende Adlige und Bürger dazu, beträchtliche Summen für die Leprosorien zu spenden. Sie wollen nicht in der Hölle landen, wie der mitleidlose reiche Mann aus dem Gleichnis. Die Versorgung der Erkrankten war wohl jedenfalls in vielen Fällen besser als in unserer Vorstellung. Aber um die rosa Brille mal wieder abzusetzen, das Leid und die Ausgrenzung sind real und brutal. Die erzwungene Trennung von der Familie, oft für den Rest des Lebens, der Verlust von Hab und Gut und jeglichem sozialen Status. Und natürlich die Schrecken der Krankheit selbst. Die damaligen Behandlungsmethoden sind bestenfalls wirkungslos. Man versucht es mit den damals allgegenwärtigen Aderlässen, mit Quecksilber und Schlangenblut. Hildegard von Bingen empfiehlt im 12. Jahrhundert, wer vom Fressen und Saufen aussätzig wird, nehme Schwalbenkot, Storchenfett und etwas Schwefel und bereite so daraus eine Salbe. Sogar die Kastration wird als Heilmittel diskutiert. Naja, zumindest wäre damit das Koitusverbot im Leprosorium kein Problem mehr. Und dann verschwindet die Lepra plötzlich aus Europa. Um das Jahr 1400 beginnen die Fallzahlen zu sinken, dramatisch zu sinken, bis die Lepra im 17. Jahrhundert in weiten Teilen Europas praktisch nicht mehr vorhanden ist. Zahlreiche Leprosorien werden umgewidmet, zum Beispiel zu Pesthäusern, denn, naja, an Krankheiten herrscht trotzdem kein Mangel. Die Ursachen sind bis heute nicht ganz geklärt. Eine Theorie sagt, dass es an besserer Hygiene gelegen haben könnte, aber hätte der Rückgang dann nicht auch zahlreiche andere Krankheiten betroffen? Lange Zeit ist die anerkannte Lehrmeinung, dass die Ausbreitung anderer Krankheiten die Lepra verdrängt habe. Vor allem die Tuberkulose, deren Erreger eng mit dem der Lepra verwandt ist, und die Pest stehen im Verdacht. Diese viel schnelleren und effektiveren Killer könnten so viele Lepra-Infizierte getötet haben, dass sie die Verbreitung gestoppt haben. Wie der Teufel mit dem Beelzebub wurde also möglicherweise die Lepra mit der Pest ausgetrieben. Auch nicht gerade ein Grund zu feiern. Und die Krankheit ist ja nicht verschwunden. In Indien, in Afrika, in Skandinavien und im Nahen Osten bleibt sie weit verbreitet, auch wenn genaue Zahlen fehlen. Vom amerikanischen Kontinent glaubte man lange Zeit, dass er bis zur Ankunft der Europäer leprafrei gewesen sei. Inzwischen zeigten aber DNA-Untersuchungen an 4000 Jahre alten Skeletten in Chile, dass ein bestimmter Stamm von Lepra-Erregern dort schon lange heimisch war. Die Situation scheint aber eher der in Europa vor den Kreuzzügen entsprochen zu haben, mit lokalen Ausbrüchen und wenigen Betroffenen. Das ändert sich mit der Kolonisierung der neuen Welt und ganz besonders mit dem Sklavenhandel. Millionen von afrikanischen Menschen werden nach Amerika verschleppt, darunter vermutlich Tausende, wenn nicht Zehntausende Leprakranke. Sie bringen andere, aggressivere Stämme des Erregers mit. In den Kolonien wütet die Krankheit wie nie zuvor. Molokai ist eine der hawaiianischen Hauptinseln. Ein tropisches Paradies, in dem es unter anderem den mit 900 Metern höchsten Wasserfall der USA zu bestaunen gibt. Das Motto von Molokai lautet die freundliche Insel, obwohl sie wegen ihrer geringen Bevölkerungsdichte manchmal auch die vergessene Insel genannt wird. Im Norden befindet sich die Halbinsel Kalaupapa, heute ein Nationalpark. Wer den besuchen möchte, muss eine spezielle Erlaubnis vorweisen und zu Fuß oder mit dem Maultier auf schmalen Serpentinenpfaden die hunderte Meter emporragenden Klippen überwinden, die Kalaupapa vom Rest der Insel trennen. Die isolierte Lage macht die Halbinsel im 19. Jahrhundert zum scheinbar idealen Ort für eine Leprakolonie. Hawaii ist lange von der Krankheit verschont geblieben. Erst im Jahr 1823 erreicht sie schließlich die Inselkette im Pazifik. Vermutlich haben chinesische Gastarbeiter sie mitgebracht. Die Krankheit verbreitet sich ungewöhnlich schnell. Die Hawaiianer haben keine natürliche Immunität gegen die Seuche. Und die Bevölkerung ist durch andere aus Europa importierte Krankheiten wie Keuchhusten und Ruhr geschwächt und dezimiert. Im Jahr 1865 verabschiedet der König des damals noch unabhängigen Inselreichs ein Gesetz, das die Krankheit regelrecht kriminalisiert und die Einrichtung einer Leprakolonie auf der abgeschiedenen, schwer zugänglichen Halbinsel vorsieht. Die Regierung siedelt die ursprünglichen Bewohnerinnen und Bewohner um. 1866 werden bereits knapp 150 Menschen dort ausgesetzt. Man muss es so nennen. Im Gegensatz zu den Aussätzigen in der Bibel und im Mittelalter werden sie praktisch vollkommen sich selbst überlassen. Man geht davon aus, dass sie die zurückgelassenen Hütten bewohnen, die Felder bestellen und sich selbst versorgen würden. Doch viele der Ausgesetzten sind dafür zu schwach oder vom erzwungenen Exil vollkommen demoralisiert. Man muss sich das vorstellen. Familien werden auseinandergerissen. Die Erkrankten werden von Kopfgeldjägern entführt. Und sie wissen, dass sie ihre Liebsten wohl nie wiedersehen werden. Selbst Kinder werden ihren Eltern entrissen und weggeschafft. Oder bleiben als Waisen zurück, wenn ihre Eltern in die Kolonie verfrachtet werden. Lebenslänglich, ohne Bewährung. Das paradiesische Kalaupapa wird zu einem Ort des Schreckens und der Verzweiflung. Die Situation bessert sich, als 1873 der aus Belgien stammende Priester Damian de Voister nach Kalaupapa kommt. Bald wird er international als Vater Damian, Apostel der Leprakranken, bekannt und kann große Verbesserungen für die Verbannten durchsetzen. Kalaupapa entwickelt sich zu einer echten Gemeinde und wird über die Jahre und Jahrzehnte für viele der insgesamt 8000 Menschen, die bis in die 1950er Jahre hierher gebracht werden, zu einer neuen Heimat. Vater Damian aber erkrankt 12 Jahre nach seiner Ankunft selbst an Lepra und stirbt im Jahr 1889 in Kalaupapa an der Seuche. Überall in den Kolonialgebieten entstehen vor allem im 18. und 19. Jahrhundert solche Leprakolonien. Zehntausende werden ihrer Heimat, ihrer Familie und der Fürsorge ihrer Gemeinde beraubt und interniert. In einigen Kolonien versorgt man sie gerade so mit dem Nötigsten, um nicht zu verhungern. An anderen Orten gibt es Menschen wie Vater Damian und manchmal auch Kolonialbeamte, die versuchen, das Los der Unglücklichen zu verbessern. Zum Beispiel den Arzt James Barry in Südafrika, dem wir in Staffel 3 eine Folge gewidmet haben. Manche dieser Kolonien entwickeln sich zu echten Gemeinwesen, mit lokalen Handwerkern, mit einer eigenen Kulturszene, wie man heute sagen würde, und einer eigenen Wirtschaft. Einige Regierungen oder Kolonialverwaltungen führen deshalb ab Ende des 19. Jahrhunderts spezielle Währungen für diese Orte ein. Wenn die Verbannten Handel mit der Außenwelt betreiben wollen oder wenn Menschen von draußen Geld an ihre Verwandten in der Leprakolonie schicken möchten, geht das nur über den zuständigen Gouverneur oder andere staatliche Stellen. Die legen den Umrechnungskurs oft vollkommen willkürlich fest und bereichern sich an der Differenz. Leprakolonien existieren bis weit ins 20. Jahrhundert. Nach Kalaupapa kommen übrigens nur die hawaiianischen Ureinwohner. Weiße, die sich auf Hawaii infizieren, werden aufs Festland ins National Leprosarium nach Carville gebracht. Zeit für einen weiteren Besuch bei Betty Martin. Anfang 1928. Schafft sie raus aus New Orleans oder ich informiere die Gesundheitsbehörde. Der Arzt, ein alter Freund der Familie, lässt nicht mit sich reden. Ihre Geschwister sind wahrscheinlich auch infiziert. Wir müssen sie alle untersuchen. Später kann sie sich nicht daran erinnern, ihre Eltern weinen gesehen zu haben. Nur ein verzweifelter Satz ihrer Mutter bleibt ihr in Erinnerung. Aber sie braucht doch anständige Kleidung. Der Arzt schüttelt den Kopf. Die wird ihr dort zur Verfügung gestellt. Dort, in ihrem neuen Leben, in Carville. Umgeben von Stacheldraht. Herausgerissen aus ihrer Familie, ausgestoßen von der Gesellschaft. Sie verliert sogar das Recht zu wählen. Sie wird zu Betty. Die waren natürlich noch viel kleiner, sagt sie mehr als 70 Jahre später gedankenverloren. Wer? Fragt Irvine verwirrt. Die Pekannussbäume, Dummerchen. Und die dort. Sie wedelt mit der Hand in Richtung der prächtigen zweistöckigen Patientenbehausungen im neoklassischen Stil. Die standen noch gar nicht. Die wurden erst in den 40ern gebaut. Aber es ging uns auch vorher schon relativ gut. Hatten's natürlich viel besser als die armen Teufel in den Leprakolonien in anderen Teilen der Welt. Und trotzdem. Als sie nach Carville kommt, hofft sie, dass die Behandlung mit Jolmugra-Öl sie heilen wird. Es ist die einzige wirkungsvolle Medizin, die damals zur Verfügung steht. Die Behandlung ist schmerzhaft und mit vielen Nebenwirkungen verbunden. Meist kann es die Erkrankung nur verlangsamen, nur in wenigen Fällen führt es zu einer Heilung. Und trotzdem, ein halbes Jahr vielleicht, länger wird sie doch nicht bleiben müssen, oder? Nach einem Jahr teilt ihr Verlobter ihr mit, dass er sie verlasse. Das hier ist jetzt ihre Welt, ihr Leben, ihre Familie. Sie macht das Beste daraus. Sie arbeitet im Labor des Krankenhauses, findet Freunde, verliebt sich in den Mitpatienten Harry Martin. Eine Heirat ist ihnen verboten, also schneiden sie eines Nachts im Jahr 1933 ein Loch in den Stacheldraht und fliehen. Sie heiraten in New Orleans und leben mehr als 5 Jahre unerkannt in Freiheit. Dann kehren sie freiwillig zurück, als die Krankheitssymptome bei Harry zu stark werden. Als Strafe für die Flucht wird Betty Martin einen Monat lang in ein vergittertes Zimmer in einer kleinen Baracke gesperrt. Nach der Entlassung, naja, was heißt schon Entlassung? Sagen wir so, ich durfte aus dem kleinen Gefängnis wieder ins große umziehen. Danach hatten Harry und ich absolutes Kontaktverbot, aber zum Glück hat sich niemand darum geschert. Betty schweigt und lächelt still in sich hinein. In Gedanken isst sie beim besten Abendessen ihres Lebens. Hühnchen mit Spaghetti. Die Spezialität von Juan, der schon in Carville lebte, als sie damals vor mehr als 10 Jahren hier ankam. Er hat sie beide in seiner Villa empfangen. So nennt er die kleine Hütte, die er am Rand des Geländes selbst gebaut und mit einer winzigen Küche ausgestattet hat. Willkommen zurück in der Familie der Verdammten und Vergessenen, ruft er aus und hebt das Glas. Vergesst das da draußen. Hier drinnen gibt es alles, was man braucht. Spaghetti-Huhn, meine Villa und, wie wir dank euch jetzt wissen, sogar ein Gefängnis. Betty Martin weiß es natürlich nicht, aber 3 Jahre nach diesem Spaghetti-Dinner wird sich ihr Leben wieder einmal komplett ändern. Aber um diese Geschichte zu erzählen, müssen wir noch einmal ins Jahr 1873 zurückspringen. Am 28. Februar schaut im eiskalten norwegischen Winter der Arzt und Zoologe Gerhard Henrik Armauer Hansen durch sein neues und stark verbessertes Mikroskop am Lungegaards-Hospital in Bergen. Ja genau, der Hansen von Morbus Hansen. An diesem Morgen sorgt er dafür, dass die Krankheit eines Tages seinen Namen tragen wird. Unter dem Objektiv liegen frische Proben von kleinen Knötchen, sogenannten Lepromen, aus der Gesichtshaut eines Patienten, der an Lepra erkrankt ist. Norwegen ist zu dieser Zeit ein Hotspot der in weiten Teilen Europas selten gewordenen Krankheit. Als Hansen in der Gewebeprobe stäbchenförmige Körperchen sieht und diese später auch in zahlreichen weiteren Proben von Leprakranken findet, ist er sicher, dass er den Erreger der Lepra entdeckt hat. Mycobacterium leprae. Hansens Körperchen, wie er sie noch nennt, können unterschiedliche Formen der Krankheit auslösen. Unter anderem die tuberkuloide Lepra. Ohne auf die Details einzugehen, das ist in der Regel die am wenigsten schlimme Form. Sie bleibt meist auf die Haut und periphere Nerven beschränkt und manchmal kommen sogar spontane Selbstheilungen vor. Viel gefährlicher ist die lepramatöse Lepra. Sie führt auch zu den schlimmsten Entstellungen. Zur schuppigen, elefantenartigen Haut, zu Blindheit, zu all den Symptomen, die das Schreckensbild der Lepra seit Jahrhunderten prägen. Für die endgültige Anerkennung seiner Entdeckung fehlt Hansen aber noch der Nachweis der Übertragbarkeit. Dummerweise lässt sich der Erreger nicht in der Petrischale kultivieren. Auch alle Versuche, ihn auf Tiere zu übertragen, scheitern. Und so beginnt Hansen an Menschen zu experimentieren. In mindestens einem Fall ohne deren Einwilligung. 3. November 1879. Die 33-jährige Kari Nielsdatter Spitzøen lebt seit 17 Jahren in der Lepra-Einrichtung des Lungegaards-Hospitals. Sie leidet an der harmloseren, der tuberkuloiden Form der Lepra. Während einer Visite bittet Hansen sie, ihn in sein Büro zu begleiten. Er wolle mit ihr sprechen, sagt er. Wir wissen nicht, ob er wirklich mit ihr gesprochen und was er gesagt hat. Plötzlich aber hat er ein Skalpell in der Hand. Sie versucht, ihn mit dem Arm zurückzuhalten, ein anderer Arzt versucht, sie zu beruhigen und hält sie fest, während Hansen mit dem Messer in die Bindehaut eines ihrer Augen ritzt. Das Messer hat er kurz zuvor durch ein aktives Leprom eines Patienten gezogen, der an der gefährlicheren lepramatösen Lepra leidet. Kari Nielsdatter Spitzøen erzählt ihre Geschichte dem Krankenhauspfarrer. Der informiert die Behörden und Hansen wird vor Gericht gestellt. Der Angeklagte gibt freimütig zu, der Patientin weder erklärt zu haben, was er vorhat, noch um Erlaubnis gebeten zu haben. Seine Begründung? Sie hätte sowieso nicht verstanden, worum es ging und wie wichtig es für die Welt sei, dass er ihr mit einem kontaminierten Messer ins Auge steche. Außerdem habe er große Erfahrung mit Augenoperationen. Sollte etwas passieren, das ihr Sehvermögen bedroht, könne er es sicher unter Kontrolle bringen. Hansen wird verurteilt und verliert seine Stelle im Lepra-Hospital. Allerdings behält er die prestigeträchtigere und einflussreichere Position als Generalinspekteur für Lepra im Königreich Norwegen. Gegen Ende des 19. Jahrhunderts, noch zu seinen Lebzeiten, beginnt sich der Name Morbus Hansen, Hansen-Krankheit, in der wissenschaftlichen Community zu seinen Ehren durchzusetzen. Man kann es auch so sehen. Irgendwie hat er es verdient, dass eine so unangenehme Krankheit heute seinen Namen trägt. In der umfangreichen juristischen, medizinethischen und historischen Literatur zum Fall findet sich kein einziger Hinweis auf das weitere Schicksal von Kari Nielsdatter Spitzøn. Die Übertragbarkeit wird schließlich von anderen nachgewiesen. Die Lepraerkrankung von Vater Damian gilt als wichtiger Beleg. Dazu kommen zahlreiche klinische Beobachtungen, aber auch weitere Menschenversuche, unter anderem in der Leprakolonie Kalaupapa. Die große Hoffnung, dass die wissenschaftlichen Fortschritte zu einer schnellen Heilung der Krankheit führen, zerschlägt sich jedoch. Bis zur Ankunft von Promin. Die Geschichte des ersten tatsächlich wirksamen Heilmittels beginnt Anfang des 20. Jahrhunderts mit Paul Ehrlich und seiner Suche nach der sogenannten Zauberkugel. Wir haben davon ausführlich in unserer Paul-Ehrlich-Folge in Staffel 3 erzählt, darum nur ganz kurz. Zu den wichtigsten Hilfsmitteln bei mikroskopischen Untersuchungen zählen die Färbemethoden. Bestimmte Substanzen färben nur bestimmte Arten von Zellen oder mikrobiellen Strukturen ein und machen sie unter dem Mikroskop besser erkennbar. Krankheitserreger oder Tumore zum Beispiel. Paul Ehrlichs Gedanke war, wenn man sie gezielt färben kann, kann man sie vielleicht auch gezielt töten. Die Zauberkugel würde nur sie treffen. Die Idee macht ihn zum Vater der Chemotherapie. Auch wenn die Zauberkugel eine Idealvorstellung bleibt, so funktionieren heute doch viele Medikamente und Therapien grundsätzlich nach diesem Prinzip. Ausgehend von dieser Idee leitet in den frühen 1930er Jahren der Pathologe und Bakteriologe Gerhard Domack ein Forschungsprogramm, bei dem Hunderte von synthetischen Farbstoffen auf mögliche medizinisch nutzbare Wirkungen untersucht werden. 1932 stellt er fest, dass der Farbstoff Prontosil, ein Burgunderrot, gegen den Erreger Streptococcus pyogenes wirkt. In dieser Zeit trifft ein Schicksalsschlag seine Familie. Domacks sechsjährige Tochter Hildegard fällt am 4. Dezember 1935 eine Treppe herunter. Sie ist gerade mit Handarbeiten beschäftigt und hält noch eine Nähnadel in der Hand. Beim Sturz dringt die in die Hand des Mädchens und bricht ab. Sie kann zwar schnell und problemlos chirurgisch entfernt werden, doch das Unglück ist bereits geschehen. Hildegard hat sich an der natürlich nicht sterilen Nähnadel mit Streptokokken infiziert. Wenig später scheint es, als könne nur noch eine Amputation des Arms ihr Leben retten. Stattdessen rettet sie Prontosil. Domack hat gerade mit Versuchen an Patientinnen und Patienten begonnen und behandelt seine Tochter mit dem neuen Medikament. Juristisch und ethisch ist das sehr fragwürdig. Aber naja, verstehen kann man ihn und natürlich ist das auch eine ganz andere Nummer als die rücksichtslosen Experimente von Hansen oder von einigen Ärzten auf Kalaupapa. Eine Injektion genügt. Hildegard wird gesund, sie behält ihren Arm und als Erinnerung eine permanente rötliche Verfärbung der Haut. Ebenfalls 1935 isoliert ein französisches Team am Institut Pasteur die wirksame Substanz in Prontosil. Sie heißt Sulfonilamid und stammt aus der Stoffklasse der Sulfonamide, aus der Gruppe der Sulfonsäureamide, die sich wiederum von der 4-Aminobenzol-Sulfonsäure ableitet, womit das hinreichend geklärt sein dürfte. Wichtig für uns, viele dieser Sulfonamide haben eine antimikrobielle Wirkung. Die Entdeckung löst eine weltweite Suche nach weiteren als Medikament einsetzbaren Varianten aus. In den nächsten 10 Jahren werden mehr als 5000 Sulfonamide synthetisiert, von denen eine ganze Reihe als Medikament für die unterschiedlichsten Krankheiten auf den Markt kommen. 1937 untersuchen mehrere Teams auch das Sulfonamid Dapson, einen Farbstoff, der bereits 1908 synthetisiert wurde. Wie Prontosil hat er eine antimikrobielle Wirkung. Den amerikanischen Forschern Edward Tillotson und Benjamin Tuller gelingt es kurz darauf, das schwer anwendbare Dapson in eine wasserlösliche Form zu überführen, die sich für Injektionen eignet. Sie nennen das Medikament Promin. Versuche an Meerschweinchen zeigen, dass es ziemlich wirksam gegen den Erreger der Tuberkulose ist, Mycobacterium tuberculosis. Der Name sagt es schon, er ist eng verwandt mit Mycobacterium leprae. Das weckt die Aufmerksamkeit von Dr. Edmund Cowdery, der an der Washington University beginnt, das Medikament an mit Lepra infizierten Ratten zu erproben. Die Ergebnisse sind sensationell, was wiederum den Arzt Dr. Guy Faget vom Lepra Hospital von Carville, Louisiana, auf den Plan ruft. Im März 1941 behandelt Faget die ersten Patientinnen und Patienten in Carville mit Promin. Sieht aus wie ein Soldatenfriedhof, was? Betty lässt den Blick über die exakt in Reih und Glied stehenden gleichförmigen Grabsteine des Patientenfriedhofs von Carville schweifen. Wussten Sie, dass Männer und Frauen in Carville früher streng getrennt waren? Sogar Eheleute, die zusammen eingeliefert wurden. Der Friedhof war die einzige Ausnahme. Hier trafen sich die Liebenden. Zu meiner und Harrys Zeit war das alles nicht mehr so streng, aber wir hatten auch unsere Friedhofsrendezvous. Naja, wenn die Welt einen sowieso für tot hält, kommt einem ein kleiner Kuss zwischen Gräbern gar nicht mehr so makaber vor. Ted Irvine schaut auf seine Armbanduhr und räuspert sich. Mrs. Martin, darf ich vielleicht kurz unterbrechen? Darf er nicht. Komisch, nicht wahr? Manchmal waren wir wirklich glücklich. Aber über allem lag die Angst. Wir sahen oft genug bei anderen Patienten, was uns in Zukunft blühte. Die verkümmerten Gliedmaßen, die Entstellungen und unsere größte Sorge, die Blindheit. Und dann kam das Frühjahr 41, wirft Irvine ein, um endlich auf sein Thema zu sprechen zu kommen. Er soll einen kurzen Text zum 60. Jahrestag der ersten Prominbehandlungen gegen Lepra schreiben. Gerade mal eine Spalte auf Seite 7 hat ihm der Chefredakteur zugestanden. Dann kam das Frühjahr 41. Bestätigt Betty und schweigt. Das Wunder von Carville. Vielleicht erzählen Sie mir kurz davon, sagt Irvine flehend. Er wünschte, die alte Dame würde einfach die Fragen von seiner Liste beantworten und sich nicht die ganze Zeit in ihren Erinnerungen verlieren. Aber da hat sie sich schon wieder verloren, sitzt in Gedanken mit ihrem Ehemann unter einem Pekanussbaum, schaut durch einen Stacheldraht gekrönten Zaun auf den friedlich dahinfließenden Mississippi und träumt von einem Leben in Freiheit. Das Wunder von Carville ist der Titel der Autobiografie von Betty Martin, die in den 50er Jahren zu einem internationalen Bestseller wird. Sie und ihr Mann Harry gehören zu den ersten, die unter Guy Faget mit Promin bzw. Dapson behandelt und geheilt werden. Hansen-Krankheit ist nicht länger ein Schicksal, vor dem es kein Entkommen gibt. Ende der 40er Jahre werden Betty und Harry als geheilt entlassen. Ein paar Details und den verzweifelten Journalisten haben wir uns ausgedacht. Die meisten Fakten über Betty Martins Leben in Carville sind aber durch viele Quellen belegt, unter anderem durch ihr Buch. Ihr Geburtsname ist inzwischen auch ans Licht gekommen, aber den müsst ihr selbst ergoogeln. Wir halten uns an Ihren Wunsch. Dapson ist natürlich kein Wundermittel, keine göttliche Berührung wie bei Jesus. Behinderungen, die bereits entstanden sind, bleiben. Gefühllose Stellen werden nie mehr etwas spüren und sind daher ein Leben lang stark verletzungs- und infektionsgefährdet. Und noch etwas kann Dapson nicht heilen: die Angst, als aussätzig angesehen zu werden. Betty Martin wird 93 Jahre alt und stirbt im Juni 2002. Die Geschichte der Heilung von Hansen-Krankheit endet nicht mit Dapson. auch wenn es bis heute eines der wichtigsten Medikamente bleibt. Der Erreger von Hansen-Krankheit ist, wie erwähnt, eng mit dem Erreger der Tuberkulose verwandt. Das führt zu ähnlichen Problemen bei der Behandlung. Vielleicht habt ihr ja schon unsere Folge über die Tuberkulose gehört, wo wir näher darauf eingehen. Wenn nicht, hört mal rein. Hier nur ganz kurz. Mycobacterium leprae und Mycobacterium tuberculosis sind sehr, sehr widerstands- und anpassungsfähig.
Es gab sehr, sehr viele Resistenzentwicklungen natürlich, was ja immer der Fall ist, wenn man Bakterien mit einem einzelnen Antibiotikum für einen langen Zeitraum behandelt. Seit 1983 hat die WHO ja offiziell diese Multikombinationstherapie genehmigt. Das ist eine Kombinationstherapie aus Rifampicin, Dapsone und Clobazimin, die man über einen Zeitraum von 6 bis 12 Monaten verabreichen muss. Früher waren es eigentlich bis zu 2 Jahre, aber seit 2018 ist die WHO auch davon abgewichen und sagt, es reicht eigentlich in der Regel, wenn Patienten je nach Manifestationsgrad der Erkrankung 6 Monate oder 12 Monate behandelt werden.
In Ausnahmefällen auch noch deutlich länger. Die Behandlung ist herausfordernd und oft extrem belastend, aber am Ende steht meistens die Heilung. Die Kombinationstherapie hat seit ihrer Einführung viele Millionen Menschen geheilt und, was wirklich eine gute Nachricht ist, bereits 3 Tage nach der ersten Dosis ist die Krankheit nicht mehr ansteckend. Sogar eine Ausrottung der Lepra scheint möglich, so wie es uns einst mit den Pocken gelungen ist. Und das, obwohl es keine zugelassene Impfung gibt. Noch nicht. Im Jahr 2025 begann der testweise Einsatz eines Impfstoffes in Brasilien. Die Weltgesundheitsorganisation hat jedenfalls das Ziel ausgerufen, die Lepra noch in diesem Jahrzehnt zu eliminieren. Ihre Towards Zero Leprosy-Strategie besteht eigentlich aus 3 Zielen. 0 Ansteckungen und Erkrankungen, logisch. 0 Lepra-bedingte Behinderungen, auch klar. Und nicht ganz so offensichtlich, 0 Ausgrenzung und Stigmatisierung. In Deutschland gab es in den vergangenen 10 Jahren durchschnittlich einen neuen Lepra-Fall. Es handelte sich in allen Fällen um importierte Infektionen. Also Menschen, die sich anderswo angesteckt haben, in einem Land, in dem die Krankheit noch immer recht häufig ist. Unsere kleine fiktive Szene vom Anfang ist nicht ausgeschlossen, aber sehr, sehr unwahrscheinlich. Das hatten wir ja schon. Und das ist natürlich eine gute Nachricht, in der aber gleich 3 schlechte Nachrichten stecken. Erstens, es gibt Länder, in denen die Krankheit noch recht häufig ist. Dazu kommen wir gleich. Zweitens, dass sie in Deutschland praktisch verschwunden ist, macht die Diagnose schwierig. Es kann viel Zeit vergehen, bevor eine Ärztin, ein Arzt überhaupt auf die Idee kommt, dass dieser rötliche Fleck am Schienbein oder die merkwürdig taube Stelle am Handgelenk auf Mycobacterium leprae hindeuten könnte. Und drittens, der Fokus der medizinischen und pharmakologischen Forschung liegt auf den Problemen und, seien wir ehrlich, Absatzmärkten der reichen Industrienationen. Etwa 180.000 Fälle werden weltweit jährlich neu diagnostiziert und gemeldet, vor allem aus Indien, Indonesien, Myanmar, Brasilien und Nigeria. Besonders tragisch, aufgrund der begründeten Angst vor sozialer Ächtung und der prekären Lage der Gesundheitssysteme in diesen Ländern, werden viele Erkrankungen viel zu spät diagnostiziert.
Und in vielen Ländern sehen wir 30-40% der Neuinfektionen oder der neu infizierten Patienten haben bereits Behinderung, weil eben dann die Menschen teilweise schon jahrelang eigentlich auch von diesen Symptomen betroffen waren, sich nicht getraut haben und dann eben nach außen hin ganz sichtbar von der Lepra betroffen sind und dadurch dann auch gesellschaftlich häufig wieder mehr ausgeschlossen und diskriminiert werden. Und es gibt weltweit immer noch über 100 diskriminierende Gesetze, die halt wirklich Lepra-Betroffenen absolut nicht die gleichen Rechte mehr zusprechen. Und wenn man sich vorstellt, dass zum Beispiel bis in die 90er Jahre in Japan eine Lepra-Diagnose ein Grund für eine Zwangssterilisation bei Frauen war, dann ist das schon irgendwie sinnbildlich dafür, wie stark diese Stigmatisierung bis heute irgendwie fortgetragen wird. Es hat sich so eine gewisse Offenheit ergeben, aber leider irgendwie, glaube ich, ist die Angst vor der Lepra teilweise irrational nach wie vor noch vorhanden und vor allen Dingen die Eigenscham.
Es scheint noch ein weiter Weg bis zu den 3 Nullen, die von der Weltgesundheitsorganisation für das Jahr 2030 angestrebt werden. Aber die größten und schwierigsten Schritte haben wir schon getan. Und ich hoffe sehr, dass uns nicht auf den letzten Metern die Motivation verlässt oder wir sogar, wie im Fall der Tuberkulose, wieder rückwärts gehen. Hansen-Krankheit ist heilbar. Desinteresse und Unwissenheit hoffentlich auch. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören und natürlich auch an unsere Expertin Dr. Saskia Kreibig. Wenn euch diese Folge gefallen hat und ihr uns einen kleinen, aber wirklich hilfreichen Gefallen tun wollt, dann bewertet uns bitte bei Spotify, Apple Podcasts oder in der Podcast-App eurer Wahl. Das freut uns wahnsinnig und es hilft anderen, den Podcast besser zu finden. In unserer nächsten Episode geht es unter anderem um die Cholera. Eine tödliche Krankheit, auch Auslöser für große Revolutionen in der Hygiene, der Stadtplanung, der Epidemiologie. Bis dahin bleibt gesund und neugierig und wenn euch doch eines Tages eine Freundin von ihrer Lepra-Diagnose erzählt, nehmt sie einfach kurz in den Arm. Eure Andrea Sawatzki.
Siegel der Medizin. Ein Podcast von Gesundheit hören. Das Audioangebot der Apothekenumschau. Executive Producers Gesundheit hören: Dr. Dennis Ballwieser und Peter Glück. Executive Producers Wake Word: Ruben Schulze-Fröhlich und Christoph Falke. Autor: Volker Strübing. Regisseur: Bernie Meyer. Redaktion Wake Word: Bernie Meyer, Volker Strübing, Josephine Ahleit. Redaktion Gesundheit hören: Kari Kungel. Medizinisch-pharmazeutischer Faktencheck: Dr. Andreas Baum, Dr. Roland Mühlbauer, Dr. Katharina Kremser. Musik: Johannes Cornelius. Sounddesign: Felix Stäblein. Produktionsleitung: Josephine Ahleit. Produziert von den Wake Word Studios in München.